Einen schönen guten Abend bei Radio Night Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Sendung über unser Bewusstsein, unsere Architektur. Ich freue mich sehr, dass wir hier als Studiogast Professor Karl Fingerhut haben. Herr Professor, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Danke für die Einladung.
Ganz kurz, wenn ich Ihrem langen und vollen Leben ein paar Stichworte sagen kann, einfach um zu sehen, was für einen Hintergrund Sie haben, um über Architektur und Bewusstsein sprechen zu können. Sie sind Professor für Städtebau an der TU in Darmstadt und Sie haben in vielen Ländern Europas, USA, Afrikas und Chinas am Städtebau gearbeitet und von 1979 bis 1992 waren Sie in Basel der Kantonsbaumeister, das heißt, Sie waren in der Stadt Basel für die Stadtentwicklung zuständig, wenn ich das richtig verstehe. Und Sie haben Ihr Verständnis eines neuen Städtebaus auch in Ihrem Buch Learning from China, das Tao der Stadt, zum Ausdruck gebracht, was eine Verbindung zwischen Bewusstsein, Architektur, eben auch Tao, Taoismus, mit zum Ausdruck bringt. Und was ich auch ganz besonders spannend fand, dass Sie auch beeinflusst sind vom integralen Denker Jean Gebser und dessen Verständnis, wie unsere menschliche Kultur durch verschiedene Kulturstufen sich zu dem entwickelt hat, was die Moderne ausmacht und auch zu dem entwickelt hat, was wir jetzt als Postmoderne erleben. Herr Professor, einfach als Frage vorab, wenn man das direkt anfragt, was hat Architektur mit Bewusstsein zu tun?
Ja, die Architektur ist ja immer auf der Suche nach Gestalt. Und diese Gestalt ist Ausdruck der Werte und der Ziele und der Träume der Menschen. Diese Gestalt, das fängt an bei den Kleidern, die man trägt, wie man sich zeigt. Das geht über, was für Vorhänge man in das Zimmer hängt. Und geht hin natürlich bis zu der Frage, wie sieht der Außenraum einer Stadt aus zwischen Siena oder Hamburg oder Frankfurt. Die Gestalt einer Stadt ist immer Ausdruck des Bewusstseins einer Gesellschaft. Und mich interessiert in erster Linie eben dann die kollektive Gestalt und nicht die individuelle Gestalt. Darum interessiere ich mich mehr für Städtebau als für Architektur.
Jetzt haben Sie die ungewöhnliche Biografie, nicht nur in Städtebau sehr aktiv und führend beteiligt gewesen zu sein, sondern dass in verschiedenen Kontinenten wie Europa, in der Schweiz, Afrika und in China gemacht zu haben. Und ich denke, wenn man eine Stadt in Basel entwickelt oder wenn man eine Stadt in Afrika entwickelt oder wenn man eine Stadt in China entwickelt, ist man mit anderen Bewusstseinshintergründen konfrontiert, die sich sowohl in den Aufgabenstellungen zeigen, als auch in der Art und Weise, wie Stadt verstanden wird. Würden Sie sagen, dass die Städte hier auch ein Ausdruck der jeweiligen kulturellen Bewusstheiten ist? Und wie hat sich das in Ihren Erfahrungen in der Schweiz, in Afrika, in China gezeigt?
Ja, das ist ganz selbstverständlich. Die Städte, der Städtebau, das ist ja wie der Körper der kollektiven Gesellschaft. Und dieses kollektive Bewusstsein einer kulturellen Gemeinschaft, die sucht nach Bildern, die ihre Identität nach außen bringt. Und das Bild ist gewissermaßen die Reflexion dieser Position. In China gibt es eine sehr starke Orientierung noch an den energetischen Situationen, die sich über das Feng Shui manifestiert, die bei dieser Stadtentwicklung, die ich begleitet habe, kam plötzlich die Feng Shui-Achse, die respektiert werden soll. Alles andere durfte in Frage gestellt werden, aber die Feng Shui-Achse musste respektiert werden, weil in den tiefen Schichten der Menschen dort diese Verbindung mit den energetischen Kräften der Erde immer noch einen hohen Stellenwert hatte.
Ist das etwas, was hier einen hohen Stellenwert hat, einfach noch mitgenommen aus der chinesischen Tradition, oder gibt es hier auch wieder einen neu aufgenommenen Bezug dazu? Ist das etwas, was mehr als ein Respekt vor der Vergangenheit betrachtet wird, oder etwas, wo auch in China gesehen wird, dass dieses Einbeziehen von Feng Shui, was ja einfach den Einbeziehen von Raum und Landschaft in die Architektur mit einem Einfließen auch von geistigen Dimensionen, dass hier wirklich auch etwas Zukünftiges hier mit in der Planung eingebaut wird?
Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung heute. Wie bringen wir dieses neue Bewusstsein in die Gestalt der Stadt? Mhm. Und wie lösen wir uns von Bildern oder Visionen, die aus einer vergangenen Zeit stammen, die nicht mehr Kraft haben? Also so wie das Hochhaus in den 50er Jahren ein Symbol für den Glauben an das Wachstum waren. Heute sind die Hochhäuser nicht mehr die Träger des Glaubens an den Wachstum, sondern sie sind von anderen Kräften bestimmt. Ja? Und das Gleiche gilt natürlich, dass eines zum Beispiel der großen Herausforderungen ist heute, wie lösen wir die Trennung von Stadt und Landschaft auf? Wie bringen wir das, was zusammengehört, wieder zusammen? Mhm. Und was bedeutet das für die Gestaltgebung in der Stadt?
Ich würde gern an diesem Punkt vielleicht einen kleinen Exkurs machen und einfach aus Ihrer Beschäftigung mit dem Philosophen Jean Gebser und dessen Betrachtung unseres Werdegangs als Menschheit, der sich natürlicherweise auch in der Art und Weise, wie wir Architektur betreiben, obwohl das Wort Architektur hier vielleicht nicht von vornherein zutreffend ist. Aber wenn wir einfach mal bei dem Wort Architektur bleiben, ist es ja einerseits offensichtlich, dass die Art und Weise, wie wir unsere Häuser bauen, wie wir unsere Dörfer, Städte, wie auch immer bauen, dass das ein Ausdruck dessen ist, wie wir die Welt wahrnehmen. Und ich würde vielleicht sogar sagen, in welcher Welt wir leben. Weil wir leben ja in jener Welt, die auch in unserem jeweiligen Bewusstsein reflektiert wird. Welche Formen des menschlichen Bauens haben sich denn, oder welches Bewusstsein kann man sagen, das sich von einer archaisch-magischen Vergangenheit hier wirklich darstellen kann, wo man sagen kann, das ist typisch ein Ausdruck dieses anfänglichen menschlichen Bewusstseins, und das ist nicht nur einfach, weil es einfachere Architektur ist, nicht nur deswegen, weil die Menschen damals noch nicht gewusst haben, wie man ein Hochhaus baut, sondern weil das auch eine Reflexion einer Welt ist, in der wir damals als Menschheit in einer starken Naturverbundenheit, in einer starken Verbundenheit mit einer Geisterwelt, mit einer schamanischen Welt gelebt haben. Kann man sagen, dass die Art und Weise, wie wir vor 30.000 Jahren angefangen haben, unsere Hütten zu bauen, dass diese Hütten oder dieser Dorfbau ein Ausdruck unserer geistigen Welt war?
Ja, selbstverständlich, ja. Also Jean Gebser redet ja davon, dass die magische Zeit eine eindimensionale Prägung hatte. Mhm. Der Mensch war sich des Ortes bewusst, wo er ist, und hat Dörfer gebaut, die diesen Ort nutzten, entwickelten. In der mythischen Welt wurde die Welt zweidimensional. Mhm. Und was ist dessen bewusst, dass man, es entstanden Wege, Verbindungen, es entstanden Flächen, die bebaut wurden, die begrenzt wurden. Es gab Linien. Und in der mentalen Welt wurde die dritte Dimension entdeckt. Mhm. Und man hat Mitte des 19. Jahrhunderts plötzlich ist man mit dem Ballon in die Luft gestiegen. Man ist auf die Berge gestiegen und hat die Welt von oben gesehen. Mhm. Man hat angefangen zu fliegen. Mhm. Und man hat angefangen, in die Höhe zu bauen, weil das Bewusstsein dieser Dreidimensionalität sich selbstverständlich zu einer anderen gebauten Welt geführt hat. Und heute beginnen wir in dieser Zeit jenseits der Moderne, die Jean Gebser die integrale Welt nennt, die integrale Zeit. Da kommt plötzlich der Raum, der dreidimensionale Raum wird verknüpft mit der Zeit. Also es kommt, es gibt nicht mehr den Standpunkt, die Perspektive, von dem aus die Stadt gesehen wird, sondern wir sind ständig überall in der Stadt, so wie wir jetzt am Radio einen Raum aufbauen, der weit über einen spezifischen Ort hinausgeht. Und wo sich auch die Dinge zu bewegen beginnen. Die Architekten, die fangen jetzt an, die zeichnen nicht mehr Pläne, sondern die zeigen Videos von ihren Projekten. Da kannst du durch den Raum durchgehen, wie das vorgeschlagen wird. Und du erlebst die Welt in ihrer Bewegung.
Das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, weil Stadtbau eigentlich, wenn man so von außen vielleicht ein bisschen naiv drauf blickt, ja noch nicht unbedingt mit Bewegung zu tun hat. Von einem Städteplaner wahrscheinlich schaut das vollkommen anders aus, weil Stadt natürlich sehr viel damit zu tun hat, wie man sich durch eine Stadt durchbewegt und wie eine Stadt bewohnt wird. Eine moderne Stadt, und vielleicht ist eine Stadt wie New York ja hier vielleicht sogar ein Archetyp dafür, der wirklich nach sehr rationalen, auch sehr quadratischen Grundstrukturen ausgerichtet ist, hat eine Abgrenzung gegen das, was wir als mittelalterliche Stadt wahrnehmen, wo wirklich eine Effizienz, auch die Effizienz, nehme ich mal an, wie man diesen Raum Stadt gebraucht und wofür man gebraucht, in den Mittelpunkt kommt. Und Sie sprechen hier auch von etwas, was Sie die Würde der Moderne nennen. Und die Würde der Moderne im Städtebau, wie kann man das verstehen?
Also ich habe ja eine sehr kritische Position gegenüber der Moderne, weil ich meine, das ist die Welt der großen Wahrheiten, das absolut, das wissen wir alle, oder diese Themen, Verherrlichung des Wissens, der Vernunft, der Rationalität. Mhm. Und was ja jetzt sich zeigt, ist eine Erweiterung des Bewusstseins in die anderen Potenziale des Menschen. Also, dass die Rationalität nicht mehr das führende und dominante Potenzial ist, sondern dass die Emotionalität wieder ernst genommen wird, dass die Sinnlichkeit wieder ernst genommen wird. Darum ist der Hundertwasser der berühmteste Architekt in Deutschland. Und die Spiritualität oder die Intuition als Potenzial des Menschen. Und da meine ich, da kommt die spannende Herausforderung, wie bringen wir jetzt zum Beispiel, Wie wir Sinnlichkeit in die Städte bringen, das wissen wir. Mickey Mouse und Hamburger sind die pornografischen Aspekte dieser Sinnlichkeit. Aber es gibt die raffinierte Poesie von Architekten wie Zumthor in der Schweiz, die wieder die Menschen ansprechen auf einer Ebene, die nicht rational ist. Und da, glaube ich, da fangen wir an, nach Neuem zu suchen.
Ist dieses Neue ein Rückgriff auf etwas, was wir schon hatten? Oder ist es neu im Sinn, dass es hier auch neue Dimensionen aufmacht, die wir noch nicht, auch in unserer Geschichte, nicht so gebaut haben?
Ja, ja und nein. Also ich glaube, es ist einerseits ein neues Bewusstsein, aber es ist natürlich auch wieder Aufmachen von Verschüttetem, das in uns drin war, wenn wir den Kirchenbau im Mittelalter anschauen, dann war das eine ganz raffinierte spirituelle Suche nach Raum, in der Kathedrale von Chartres zum Beispiel. Ja. Und das wurde durch die Rationalität, wurde dieses Wissen oder dieses Potenzial verschüttet. Mhm. Und da beginnt, glaube ich, wieder eine Suche nach Neuem.
Vielleicht ist Chartres hier auch ein gutes Beispiel, weil Chartres ist so ein offensichtliches Beispiel einer wirklich raffinierten, hochgeistigen, spirituellen Architektur, in der auch einfach sehr Subtiles in Stein gefasst wurde, um es mal so zu sagen. Und insofern vielleicht auch ein gutes Beispiel, um zu fragen, geht es jetzt darum, wieder zu Chartres zurückzukommen, was einerseits offensichtlich ist, dass hier etwas verloren wurde, aber ist es nur dieses Zurückkommen, dieses Wiederfinden dessen, was wir damals hatten und verloren haben? Oder brauchen wir jetzt eine neue Art, diese geistigen Räume auch in der Architektur mit einzubringen? Und wenn es was Neues ist, was würde denn dieses Neue ausmachen?
Ja, das ist der Challenge, die Frage, ja. Ich nehme vielleicht ein Beispiel aus der Praxis der Nutzung, weil es ist ja nicht nur die Form, sondern es ist auch die Nutzung, die relevant wird. Ja. In der Verkehrsplanung ist die neue Suche nach dem sogenannten Shared Space, dass im öffentlichen Raum Situationen geschaffen werden, wo es nicht die Spur für den Autobus und die Spur für das Tram und der Fahrradweg gibt, sondern es gibt einen öffentlichen Raum, der gemeinsam von allen genutzt wird, wo man sich absprechen muss, wo jeder auf jeden aufpassen muss. Also ich habe damals in Basel den Bahnhofplatz, da gibt es keine Trottoirs und keine Unterschied mehr zwischen Fahrbahn und Fußgängerbereich. Jeder, das Tram und die Taxi und die Fußgänger und die Radfahrer, die fahren alle auf der gleichen Ebene, ohne irgendwelche Markierungen. Und sie wissen, dass sie aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Also es muss eine Art Dialog, ständiger Dialog aufgebaut werden zwischen allen Partnern. Und man muss Rücksicht nehmen, man muss zurückschauen und nach vorne schauen.
Ja. Ah, das ist spannend. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das ein entscheidender Unterschied zum Beispiel zum Bau einer Kathedrale. Weil die Bau einer Kathedrale jetzt nicht darauf abzielt, dass wir in einer verantwortlichen Weise miteinander in Kommunikation drin kommen. Das heißt, diese Eigenverantwortlichkeit, die Sie anscheinend beim Bahnhofsbau in Basel ganz bewusst mit eingebaut haben, dass wir als Menschen uns als Menschen begegnen und in unserer Verantwortung gefordert sind, weil wir dann einfach mit dieses Rücksichtnehmen aufeinander heißt ja, dass wir einander gewahr werden müssen und eine Weise finden, diesen Ort gemeinsam zu benutzen, der mehr ist als einfach nur möglichst einander nicht Schaden zuzufügen, sondern wirklich hier der Ort eine Möglichkeit wird, Kultur auszudrücken. Und wenn ich Sie richtig verstehe, könnte eine neue Architektur auch darin bestehen, diese menschliche Dimension mit einzubringen, die neu ist, weil das diese Eigenverantwortlichkeit ist ja etwas, das wir eigentlich erst durch die Moderne und Postmoderne gewonnen haben.
Ja, das ist schwierig, ja? Weil ich glaube, das Neue ist ja die Erweiterung des Bewusstseins, oder? Das Neue ist, dass wir vielleicht ja, dass wir Unbewusstes bewusst wird, ja.
Okay.
Ja. Und die Kathedrale von Chartres war natürlich nicht ein Steinmonument für die Repräsentation der Kirche, sondern sie war ein Gemeinschaftsraum der Menschen, die in dieser Stadt gewohnt haben und auf einer wahrscheinlich sehr intensiven Ebene ein gemeinsames Bewusstsein gehabt haben, aber es wurde, das Bewusstsein war nicht bewusst, muss ich das so
Okay.
sagen. Ja. Und jetzt kommen wir in eine, meine ich, kommen wir in eine Zeit, wo wir uns selber in einer größeren Komplexität sehen. Und wie, jetzt kann ich sagen, wieder zurückfinden zu einer Einheit, die wir aber bewusst wahrnehmen. Und das ist ja wie eine Spirale, wo wir wieder am gleichen Ort sind, aber 3 Etagen höher.
Genau,
Ja,
genau.
ja. Und das heißt eben auch, dass die Stadt wahrgenommen wird, wo sie, die moderne Stadt wurde wahrgenommen als funktionale Maschine. Ja. Und der Stein und der Metall und das Glas, das war etwas außerhalb mir selber. Und ich glaube, die Wahrnehmung, die jetzt kommt, ist das, wie die Wahrnehmung, dass Körper und Seele und Geist eine Einheit sind, dass der Körper der Stadt als Körper der Gesellschaft eine andere Bedeutung erhält.
Könnten Sie vielleicht in ein paar Skizzen andeuten, wie kann sich dieses Bewusstsein, das Sie gerade schildern, in einer Stadt der Zukunft darstellen? Wie formt sich eine Stadt der Zukunft, dass
Ja.
sich dieses Bewusstsein, das Sie hier artikuliert haben, als Städtebau darstellt?
Ich habe auf dem Weg dahin habe ich ja die Zeitung gelesen und den großen Dampfer, die Bilder vom großen Dampfer gesehen. Für mich ist das ein sehr faszinierendes Beispiel, dass die moderne Stadt, also die funktionale Stadt, die ist zu groß geworden, unsteuerbar geworden und ist ein Schädling geworden mit allen ihren Problemen von der Belastung der Umwelt und. Und eine Vision wäre ja, dass wenn man diese 4000 Leute auf 100 Schiffe verteilt hätte, wo je 40 Leute auf, ja, 400 mal 40, ja, oder 50 mal 80 Leute. Und die mit Flossen der italienischen Küste entlang transportiert hätte, dann hätte das gar kein Problem gegeben. Ja. Hätte es kein Problem geben können. Ja. Und ich glaube, dass die neue Stadt, die muss diese Aufgabenverteilung zwischen Individuum, Gruppe, großer Gesellschaft, da müssen wir drüber nachdenken, dass auf jeder Ebene das Bewusstsein des Einzelnen für sein Umfeld, das Bewusstsein der Gruppe für ihr Umfeld neu reflektiert wird und vielleicht auch eine Identität entsteht auf jeder Ebene wieder, dass man könnte auch sagen, eine Liebe zu der Stadt. Und das bedeutet eben, dass wir eingehen müssen auf das, was in den Herzen und in den Bäuchen der Menschen ist in der Stadt. Das heißt, vielleicht auch eben versuchen, zu strukturieren, anders zu strukturieren.
Anders zu strukturieren, im Sinne dessen, um beim Beispiel mit dem Dampfer und dem Floß zu bleiben, dass es keine Städte geben soll, sondern
das Verbundnetze.
Sondern ja. Verbundnetze von Dörfern.
Dörfern oder Stadtteilen und eine Einheit von Stadt und Landschaft. Nicht eine die ist ja schon aufgelöst, nur akzeptieren wir es noch nicht. Mhm. Die Artenvielfalt ist am größten in den Villenvierteln der Stadt. Mhm. Die ist größer als draußen im Wald und auf den Äckern. Mhm. Wir fangen an, Tomaten zu pflanzen auf längs den Fassaden der Hochhäuser. Da, glaube ich, muss wieder ein Zusammenkommen gesucht werden.
Das heißt, dass ich die Stadt nicht nur als strukturelles Ganzes in seiner Funktionalität wahrnehme, sondern auch diese Örtlichkeit, die wir kurz ja angesprochen haben, wo unser Bauen angefangen hat, also dieses Wahrnehmen des Ortes, hier in einem modernen Sinn wieder eine Rolle spielt, dass, sei es jetzt in Nachbarschaft oder sei es Stadtteil, hier eine Lebenswelt entsteht, auf die man sich beziehen kann.
Ja, ja. Und dann, dass man wegkommt von den großen Wahrheiten, der Wechsel von Dualität, richtig und falsch, zu viel, zu viel oder zu wenig. Also wieder Mensch. Es gibt ja unheimlich viel Parallelen heute zwischen Mensch und Stadt. Der Mensch braucht Veränderung, aber er braucht auch Kontinuität. Mhm. Und wenn er sich zu wenig ändert, dann wird er steif und stirbt. Wenn er sich zu viel ändert, wird er verrückt vielleicht. Ja? Ja. Und wir in der Stadt, die Stadt braucht auch ständig Veränderung. Sie muss sich anpassen. Sie darf sich aber nicht zu stark verändern, sonst wissen wir nicht mehr, wo wir sind. Und sie braucht Kontinuität, weil sie unser Wissen gespeichert ist in diesen Strukturen, in dem Gebauten, wie in unserem Körper unsere ganze Lebensgeschichte gespeichert ist. Mhm. Da braucht es jetzt eine sorgfältige Betreuung dieses Spiels von Transformation und Kontinuität. Mhm.
Wenn ich Ihnen zuhöre, kommt mir ein Gedankenbild, das zumindest meine Vorstellung von Architektur auch sehr stark verändert, nämlich Städtebau als organisches Wachstum zu sehen. Weniger eben die Stadt, wie sie hier steht, sondern die Stadt als ein Wachstumsprozess, der wir sind. Ja. Was ja eine gewisse Verdrehung dessen ist, aber andererseits auch einfach nur eine Realität widerspiegelt, die sowieso der Fall ist, weil Städte so wie alles in einem Entwicklungsprozess ist. Aber hier so etwas wie Stadt als lebendiges Ganzes zu verstehen und wir als diejenigen, die diese Stadt gestalten, diejenigen sind, die diese organische Entwicklung dieses Ganzen in seiner organischen Form ermöglichen?
Ja, hundertprozentig einverstanden. Und darum, ich habe auch den Begriff Städtebau nicht gern, weil es geht nicht um das Bauen, sondern ich rede lieber von Betreuung der Transformation der Stadt. Wir haben eine Aufgabe als Hausbesitzer oder als Politiker oder als Architekt oder was immer, uns ständig auseinanderzusetzen, was braucht dieser Körper der Gesellschaft, was muss Bestand haben und was soll sich verändern, damit es stimmig ist für die Situation, wo wir heute sind. Und da haben wir heute Energien, die sagen, jede Veränderung ist eine Störung. Mhm. Und wir haben Energien, die sagen, alles, was Bestand hat, ist nicht richtig, alt, muss neu gemacht werden. Und müssen wir jetzt zu einer anderen Grundhaltung kommen, wo wir das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, immer wieder an jedem Ort und zu jedem Zeitpunkt abwägen, was braucht es jetzt. Mhm. Und dazu brauchen wir dann eben den Dialog. Mhm. Und das ist ja dann das neue große Thema, meine ich auch, bei dieser Betreuung der Transformation. Das ist nicht mehr ein technischer Prozess und nicht mehr ein künstlerischer Prozess, sondern es ist an der Wurzel mal ein sozialer Prozess und ein kultureller Prozess. Mhm. Und da müssen wir uns alle als Künstler verstehen oder als Kulturschaffende, wenn wir Vorhänge kaufen für unsere Wohnung oder wenn wir entscheiden, was wir in unserem Garten pflanzen wollen. Ja.
Und auch unsere Städte oder unsere Dörfer als lebendiges Ganzes verstehen, dessen Entwicklung wir gestalten.
Natürlich.
Dessen Entwicklung durch uns lebt, weil das Leben der Stadt oder das Leben der Architektur durch uns nur durch uns überhaupt möglich ist. Und insofern ist die Seele einer Stadt natürlich, die Seele einer Stadt sind die Menschen, die die Stadt beleben, die die Stadt bauen, die Stadt denken. Und hier das Ganze als etwas wahrzunehmen, das in einer Entfaltungsdynamik ist. Ja. Und diese Entfaltungsdynamik, wenn ich sie richtig verstehe, nichts anderes ist als die in Materie geformte Widerspiegelung einer gesellschaftlichen, einer sozialen Realität ist, die wir hier bewusst versuchen so zu gestalten, dass sie auch diese soziale Realität optimal entwickeln kann.
Wobei die Herausforderung ist, dass es natürlich eine Summe von individuellen Seelen gibt. Es gibt Gruppenseelen und es gibt Stadtseelen. Mhm. Und wir müssen auch dieses Spiel zwischen den Ebenen muss betreut werden. Ja.
Aber das ist natürlich doppelt spannend, weil hier verlassen wir auf eine gewisse Art und Weise das herkömmliche Verständnis von Architektur, sondern sind in einem direkten Dialog von eben Seele, Bewusstsein, in all seiner mannigfaltigen Erscheinung.
Ja.
Als individuelle Seele, als Stadtseele, als Seele oder Bewusstsein einer Zeit, einer bestimmten Kultur. Und all diese verschiedenen Dimensionen dessen sind in einem lebendigen Ganzen, das sich unter anderem auch darin ausdrückt, wie wir unsere Wohnstätten bauen und unsere Arbeitsstätten bauen. Und das in diesem Entfaltungsprozess wahrzunehmen, ändert natürlich die Wahrnehmung von dem, was Architektur ausmacht oder was Architektur sein soll, diametral. Also es kommt eigentlich etwas in den Blick, was primär gar nicht nach Architektur ausschaut, aber letztendlich ist das ja die Ursache, Sie haben es ja selber gesagt, von Architektur, nämlich die soziale Realität dahinter, die uns überhaupt Dinge bauen lässt.
Es ist ja spannend, das Wort Architektur. Mhm. Das heißt ja Arch ist Arch, das ist der Erz, der Chef. Mhm. Und Tektonik heißt Zusammensetzen. Also es ist das Oberzusammensetzen.
Okay.
Als Aufgabe.
Ja. Yeah.
Und diese Aufgabe ist eben nicht nur der Job der Architekten, sondern die Architekten sind Geburtshelfer in diesem Prozess für bestimmte Aufgaben, so wie die Informatiker Geburtshelfer sind, dass die Kommunikation zwischen den Menschen auf dem energetischen Ebene funktioniert, also, oder ich sage jetzt auf der elektrischen Ebene vielleicht. Ja. Also da, ich glaube, da wie Sie gesagt haben, da sind wir am dran, in einem auf andere Bewusstseinsebenen zu integrieren müssen. Oder das Spiel zwischen den Ebenen zu suchen.
Und überhaupt erst zu verstehen, dass die Dinge, die wir bauen, eine Reflexion unseres Bewusstseins, eine Reflexion unserer Seelen sind, dass sie eigentlich überhaupt nicht wirklich wahrgenommen werden können, wenn wir nicht wahrnehmen, was sie reflektieren.
Der Martin Heidegger hat mal bei den Architekten einen Vortrag gehalten und hat ihnen gesagt, wisst ihr, woher, was das Wort bauen, woher das kommt? Mhm. Und bauen ist ein im Althochdeutschen ist das Buan, und das ist die gleiche Wortwurzel wie beim Ich Bin. Also bauen ist eigentlich zeigen, wer ich bin.
Okay.
Und das ist ja, meine ich, genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Wir müssen diese Transformation von Bedürfnissen, Träumen in die physische Realität müssen wir befreien von Altem, mhm, und versuchen, diese Prozesse kreativ werden zu lassen in Bezug auf unsere neue Situation. Und dazu brauchen wir eben auch andere Kommunikationssysteme.
Aber diese anderen Kommunikationssysteme sind in sich nur ein Ausdruck einer anderen Wahrnehmung unserer baulichen Wirklichkeit. Weil wir müssen, wenn ich Sie richtig verstehe, wahrnehmen, dass eben die Dinge, die wir bauen, Ausdrücke, um mit Martin Heidegger zu sprechen, unsere Seins sind.
Ja, ja.
Und dann spreche ich über was ganz anderes als über diese Dinge da draußen, nämlich die Häuser oder die Hochhäuser oder die Straßen, sondern ich spreche über eine nicht geteilte Lebensrealität, die sich unter anderem eben auch in Häusern, Straßen, Bahnhöfen ausdrückt. Und das verlangt ein ganz anderes Sprechen über unsere Städte, über unsere Straßen, über unsere Infrastruktur, weil es nicht mehr dieses getrennte Reden von Dingen, die wir bauen, sind, sondern wir sprechen eigentlich über den Platz, den wir bewohnen.
Ja. Da müssen wir einander zuhören, mhm, und wir müssen drüber reden. Und darum, das ist ja, das, für mich war das ganz faszinierend, dass dieses Stuttgart 21, mhm, wo man mal vor 10 oder weiß ich wie viele Jahren beschlossen hat, man will jetzt das machen und dann nicht mehr miteinander geredet hat. Und plötzlich ist das Projekt wieder präsent geworden und die Menschen heute haben gesagt, ja, da habe ich ja seit 10 Jahren nichts mehr gehört von dem. Gibt es das überhaupt noch? Ja. Ich habe bei meiner Arbeit in der Schweiz, haben wir ein bisschen ein anderes System von den Entscheidungsprozessen. Ich, bei diesem Umbau des Gebietes des Basel Bahnhofs, mhm, wusste ich, ich muss in den nächsten 5 Jahren 5 Volksabstimmungen gewinnen. Also ich muss von Anfang an erreichen, dass dieses Projekt immer präsent ist und laufend wieder à jour gebracht wird, mhm, auf neue Tendenzen oder Entwicklungen. Ja. Und ich muss ständig mit den Leuten reden drüber.
Das heißt, dass das, was wir bauen, wirklich auch ein Ausdruck dessen sein kann, was unser Dialog ist.
Und der Dialog wird gebraucht, damit wir die Gestalt finden.
Ja. Er wird gebraucht, damit wir die Gestalt finden, und er wird vor allem gebraucht, damit wir jene Gestalt finden, die dem lebendigen Ganzen, ja, das hier hinter, ja, der Stadt steht, ja, so verstehe ich unser Gespräch, ja, wirklich einen Ausdruck geben kann.
Ja. Und dann muss ich sagen, aber es gibt, die Stadt hat eben auch ihre Beständigkeit. Mhm. Also man kann die Kanalisation nicht, mhm, alle 2 Monate woanders, mhm, hin verlegen. Mhm. Es geht eben dann auch das Umgehen mit der physischen Kontinuität der Stadt, aber auch der emotionalen, mhm, Kontinuität der Stadt. Also ist es nicht nur, es geht nicht nur um die Veränderung, sondern es geht auch um die Frage, was ist wichtig für unsere existenzielle Situation, wo die ganzen letzten 100.000 Jahre in uns präsent sind.
Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Satz. Und zum Ende dieses ersten Teils unseres Gesprächs zu kommen, ich glaube, wir sind hier auch auf einen sehr spannenden Platz angekommen, wo wir wirklich eine andere Wahrnehmung von dem Wort Architektur im Raum haben, wo Architektur eben nicht dieses Ding ist, das Häuser baut, sondern wo Architektur ein lebendiger Ausdruck unseres Wohnens ist und des Gestaltens unseres Wohnens und zu sehen. Und ich fand auch das Beispiel mit Stuttgart 21 und mit dem Basler Bahnhof, den Sie konzipiert haben, wirklich sehr illustrierend zu sehen, dass gerade so etwas wie Städtebau, um das Wort wieder verwenden zu dürfen, ja nur dann funktioniert, wenn es wirklich auch ein lebendiger Ausdruck dessen ist, was es abspielt. Spielt. Und natürlich, eine Stadt ist nicht etwas, was nur im Augenblick lebt, sondern eine Stadt lebt, eine Stadt ist was sehr Behäbiges. Und
ja, sowohl als auch. Ja, ja. Und es gibt darum auch, dass die französische Übersetzung von Städtebau heißt ja Urbanism.
Ah ja.
Und das ist die Kunst und die Technik und die Kultur des Umgangs mit der Stadt.
Schön. Dann würde ich gerne an dieser Stelle auch die Möglichkeit schaffen, für unsere Zuhörer sich mit an diesem Gespräch zu beteiligen. Sie können, wie immer, sich hier per Telefon einwählen. Ich werde die Telefonnummern hier noch einmal durchgeben. Die Telefonnummer hier in Deutschland ist 0234 543 9810. In Österreich 0126 505 40. Und in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode in allen drei Ländern gleich ist 92 54 32 und die Raute-Taste 92 54 32 und die Raute-Taste. Die Telefone sind wie üblich am Anfang in der Stummschaltung. Das heißt, Sie können Ihr Telefon mit der Stern-6-Tastenkombination freischalten, dann können wir Sie hören. Und Sie können nach dem Gesprächsbeitrag wieder mit der Stern-6-Taste Ihr Telefon stummschalten, damit wir die Leitungen auch möglichst störungsfrei halten können. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich per E-Mail hier an dem Gespräch zu beteiligen. Die E-Mail-Adresse nochmal radio@enlightennext.org. Die Leitungen, höre ich, sind offen. Das heißt, wenn Sie sich an diesem Gespräch telefonisch beteiligen wollen, jetzt wäre die Gelegenheit dazu.
Hallo?
Ja, hallo.
Ich fand den Verlauf des Gesprächs sehr schön und auch gerade den Endpunkt, zu dem Sie gemeinsam gekommen sind, der nämlich deutlich macht und mir auch in neuer Weise nochmal wieder deutlich gemacht hat, warum Dialog eigentlich so entscheidend ist, weil Dialog letztendlich ja der Ausdruck von Bewusstsein ist. Und gerade im Städtebau, ich meine, man kennt irgendwie die, was man so als Bürgerbeteiligungsverfahren ja beschreibt, hat ja auch wieder so in meiner Wahrnehmung von außen zugenommen, auch im Umbau von, wenn es um Neugestaltung von Stadtteilen geht und so weiter. Aber was ich jetzt nochmal neu verstanden habe, wie viel wichtiger das ist und wie viel intensiver wir es auch brauchen, das zu betreiben, um einfach da auch Entwicklung und letztendlich einer Kultur von uns Menschen als Kultur weiterzuentwickeln.
Wenn ich das direkt an Sie weiterreichen darf.
Ich glaube, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Aber wir müssen üben. Wir sind noch am Anfang einer Kultur des Dialoges. Wir müssen, glaube ich, lernen, auch wieder zuzuhören. Und wir müssen auch lernen, von den Werten zu reden in diesem Dialog.
Ja, und was mir jetzt gerade auch noch auffällt, da kommt auch der Faktor Zeit rein. Das braucht auch eine ganz andere. Also wir müssen letztendlich auch wieder lernen, dem viel mehr Zeit und damit Raum zu geben.
Absolut. Ich würde gern auf ein Wort noch zurückkommen, was Sie gerade mit erwähnt haben. Sie haben von Werten gesprochen. Wieso diese Betonung, dass hier die Wertehaltung das ist, was wirklich den Unterschied setzt?
Ja, Beispiel Nachhaltigkeit. Ich meine, dass das Thema Nachhaltigkeit auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ansteht. Es steht an auf der biologischen Ebene der Artenvielfalt. Es steht an auf der Angstebene. Und also ich nenne jetzt einfach ein paar, so zwei, drei so Ebenen. Und es steht an auf der spirituellen Ebene von dem Bedürfnis nach Einheit im kosmischen Ganzen. Ja. Mhm. Und die Diskussion, die wir haben, nach der Nachhaltigkeit, meine ich, bewegt sich ganz wesentlich auf diesen Ebenen, auf dieser technischen Ebene auch. Und da vermisse ich eben das Eingehen auf in der Öffentlichkeit, in der Politik ist es sehr stark eine moderne Diskussion. Wie kann ich mit rationalen Mitteln Probleme lösen, die wir aus der modernen Zeit geerbt haben?
Wie würde die neue Wertehaltung hier aussehen? Worauf würde sich dann der Dialog fokussieren?
Ja. Ich habe jetzt das mal einfach als Beobachtung gesagt. Mhm. Ja. Da machen wir dann noch mal eine separate Veranstaltung.
Okay. Ja. Schön. Wenn jetzt noch jemand in der Leitung ist, der sich mit einbringen möchte. Wenn das gerade nicht der Fall ist, wir haben hier auch einige Beiträge per E-Mail, die ich gern vorlesen möchte. Da schreibt eine Hörerin, lieber Professor, wie spannend Ihnen zuzuhören und dadurch das eigene in meiner Stadt Leben zu hinterfragen. Man versteht sich zunächst als Bewohner, nicht so sehr als Gestalter der eigenen Stadt. Oder ist das ein beschränkter Blickwinkel? Sind wir mehr Gestalter, als wir denken? Wenn nicht, sollten wir darin gestalten? Wenn ja, wie?
Ja, das finde ich ganz toll. Das ist dieser Wechsel vom dreidimensionalen Verständnis der Welt, wo es eine Perspektive gibt, eine Beobachtung. Ich bin aber der Beobachter und die Welt ist draußen, zu einer vierdimensionalen Verständnis oder sogar vielleicht noch auf einer höheren Ebene, wo ich mich als Teil dieses Ganzes verstehe. Und alles, was ich tue, ist Gestaltung. Mhm. Und dieses alles, was ich tue, dann eben mit einem hohen Bewusstsein, mit einem intensiven Bewusstsein zu machen. Ja.
Wenn ich natürlich sage, alles, was ich tue, ist Gestaltung, komme ich automatisch in eine radikal verantwortliche Position, ja, weil ich mich nicht raushalten kann. Selbst wenn ich Sie richtig verstehe, mich raushalten ist eine Form der Gestaltung.
Ja. Und wenn ich im Taoismus, das hat mich sehr fasziniert, so im Kennenlernen von dem, gibt es diese Verantwortung primär mal für dich selber in deiner Welt, aber die wirkt in die ganze Welt hinein.
Und die Welt, wie wir alle wissen, rückt zusammen. Ja. Das heißt, mein Wirken in die Welt hat ganz andere Dimensionen angenommen. Unser aller Wirken in die Welt hat ganz andere Dimensionen angenommen als in unserer Vergangenheit. Vielleicht hier auch anschließend eine Frage, die meines Erachtens sehr gut dazu passt. wo ein Hörer schreibt, lieber Professor, wie verändert unser virtuelles Leben unsere Städte und wie verändert das spirituelle Interesse die Städte?
Ja, das ist wieder eine sehr komplexe Frage. Ja. Darf ich es so auf einer einfach noch vielleicht mal runternehmen auf eine einfachere Ebene? Ich glaube, das Beispiel Globalisierung ist ein sehr faszinierendes Beispiel, wie plötzlich aus dieser Globalisierung eine unheimliche neue Bewusstheit der Bedeutung der eigenen Identität entstanden ist. Also nämlich die Hotellerie, die in den 60er, 70er Jahren haben die großen Hotelketten auf der ganzen Welt die gleichen Zimmer gebaut und gesagt, wir wissen, welches das richtige Zimmer ist. Und jetzt versuchen sie in der Schweiz, sich in die Hotelier haben ja ganz große Ohren, alle. Die versuchen jetzt, sich an jedem Ort wieder mit der lokalen Identität auseinanderzusetzen und am Weiterbauen nach dem Ort zu suchen. Also es ist ein Spiel, diese Bewusstheit von der Globalisierung hat auch ein Bewusstsein des Speziellen, des Persönlichen, der eigenen Identität entstehen lassen. Und so ist diese Virtualisierung, meine ich, die macht uns unheimlich viel Türen auf, die schafft Verbindungen, die ersetzt, die führt uns in eine große, weite Welt. Aber ich glaube, dass sie auch das Spezifische unserer eigenen Existenz, der individuellen Existenz, verschärft. Dieses Bewusstsein des eigenen verschärft.
Sie beschreiben eine interessante Doppelbewegung und das trifft natürlich jetzt nicht nur für den Städtebau und für die Architektur zu, dass die Globalisierung einerseits die Wahrnehmung des Ganzen ermöglicht
ja.
und uns einfach als zumindest globalen Bürger wahrnehmen lässt.
Ja.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, in der Ausdifferenzierung, das ist sozusagen der erste Schub dieser Globalisierung, dass wir uns der Ganzheit bewusst werden, in dieser globalen Ganzheit. Aber in der Ausdifferenzierung werde ich mir auch meines speziellen Ortes in dieser Ganzheit bewusst und versuche dann, die zwei Dinge in die richtige Waage zu bringen.
Ja. Und dazu müssen wir wieder drüber reden, damit wir verstehen, wie der andere seine Welt sieht und wie der andere die Globalisierung sieht.
Was natürlich auch heißt, dass dieses Miteinanderreden einfach weil es durch die Virtualisierung auf einer ganz anderen Ebene möglich geworden ist, die Architektur, aber eben nicht nur die Architektur, radikal dynamisiert, weil hier ein Gespräch, eine Lebendigkeit des Gesprächs möglich ist, die uns eine Dynamisierung dessen, was sich hier entfalten kann, ermöglicht, die wir so nicht hatten. Das heißt, die Entwicklung, die Sie beschreiben von den Hotels der 70er Jahre, die moderne Idee des idealen Hotels von Shanghai bis nach Zürich gestellt haben, bis zu der Idee, die Sie jetzt anscheinend merken, dass sie im Kommen ist, dass die Hotels nicht nur das Hotel bauen, sondern klar wahrnehmen und wahrscheinlich auch wahrnehmen, weil sie wahrnehmen, dass es ein Bedürfnis danach gibt, dass ein Hotel eben an einem bestimmten Ort steht und die Örtlichkeit mitreflektieren muss, aber gleichzeitig auch nicht nur in dieser Örtlichkeit steht, sondern auch verbunden ist mit einem globalen Zusammenhang. Das ist ja eine Dynamik, die eigentlich rasend schnell passiert ist, wenn man sich so die Entwicklung von Architektur in den Jahrhunderten davor vergegenwärtigt.
Ja.
Schön. Ich möchte noch mal hören, ob sich auch noch ein Hörer...
Hört man mich?
Ja, hallo.
Ja, auch über die Alpen in den Norden hinein. Karl, mein lieber Freund, du hast am Beispiel der Kathedralen heute und übrigens auch in Gesprächen, die wir in der Villa Unspun gemeinsam hatten, erwähnt, dass das, was wir neu nennen, das bezieht sich auf die Werte, über die wir vorhin gesprochen haben, eigentlich schon von Anfang an hier war, dass wir dieses nur immer schon intuitiv ahnten, aber heute auf eine neue, bewusste Weise entdecken müssen. Frage: Könnte man aus unserem heutigen Bewusstseinsstand heraus diese, ich nenne sie einmal kosmische Architektur im Sinne einer evolutiven Transformation, heute so sehen, dass es eine unserer kulturellen Aufgaben ist, neue, lebendige, vernetzte Arten von Gefäßen irgendwie für unser Zusammenleben auf allen Ebenen, also auch auf spiritueller Ebene zu schaffen? Das wäre meine Frage. Ich habe noch eine Zusatzfrage, eventuell, wenn die Zeit bleibt. Auroville, also im Geiste von Integralen von Aurobindo und der Mutter in Südindien, wäre das etwas, das in diese Richtung geht?
Also vielleicht zuerst zu den spirituellen Orten. Ich war letzte Woche habe ich ein Preisgericht geleitet für den Neubau einer katholischen Kirche. Und die offizielle Kirche hat sich dafür engagiert, vorne den Altar und dann in einem länglichen Raum die Gemeinde. Und die Gemeinde hat sich ganz intensiv für eine runde Kirche ausgesprochen, wo der Altar in der Mitte ist. Also das ist jetzt für mich ein Beispiel dieser Suche nach neuen Gestalt für ein anderes spirituelles oder religiöses Engagement. Das gilt aber auch für den Wohnungsbau und das gilt für die Gestaltung der öffentlichen Räume. Und dann noch die Frage Auroville. Ich glaube nicht an die utopische neue Stadt, sondern ich glaube daran, wir haben eine Stadt, wir haben einen Körper. Wir können, wie wir unseren eigenen Körper nicht neu erfinden können. Wir müssen ihn pflegen, wir müssen versuchen, ihn zu transformieren. Wir müssen, die Herausforderung ist nicht, oder es ist eine gewisse Gefahr, die romantische, utopische Vorstellung, wenn wir alle in Dörfern unter Bäumen leben würden, dann hätten wir alle Probleme gelöst. Ich glaube, wir haben, weiß ich was, wie viele Milliarden Menschen, die in der Stadt wohnen, und wir müssen danach nach Transformation suchen, nach aus Schiffen Flosse zu machen, sage ich jetzt mal.
Ja, völlig einverstanden, ja, finde ich wunderbar. Wir brauchen keine Kathedralen zu bauen, wir sind selber die Kathedralen, die Tempel der Liebe.
Einverstanden.
Sehr schön. Ich möchte gern zu Auroville vielleicht noch eine Zusatzfrage stellen, weil das Besondere an einem Platz wie Auroville ist natürlich, dass das ein Ort ist, dessen Impuls des Bauens das Ganze ist. Ja. Und also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und da würde ich Ihnen ja auch zustimmen, dass wir die ganzen Städte nicht, die Städte brauchen ihre Örtlichkeit, brauchen wir aber auch Orte für das Ganze?
Ja, wir brauchen vielleicht Visionen, wir brauchen vielleicht, ich sage jetzt, heilige Orte, die auf den Unterschied aufmerksam machen. Mhm. Und in dem Sinn sind es für mich eher Wegweiser als neue Orte.
Ich denke, das ist ein hervorragendes Schlusswort, Herr Professor. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Einen schönen guten Abend.